Das Lied bringt Erinnerungen. Es war ein Lieblingslied meines Vaters. Und einmal, als er am Tor der Ewigkeit stand, sehr krank war und nicht wusste, ob er zu den Bürgern dieser Welt weitergehören würde, bat er mich, dieses Lied für ihn zu singen. Es befand sich in unserem Gemeindegesangbuch, er kannte es, aber er wollte es noch einmal hören. Durch die Gnade des Herrn durfte er wieder gesund werden und noch manch ein Jahr weiter hier leben und dienen. Aber es ist ein schönes Lied und hat sehr wichtige Aussagen. Nun, ich danke dem Herrn für die Gelegenheit, noch einmal hier in Lage bei euch zu sein. Sind es dreimal, dass ich hier gewesen bin? Könnte sein, zwei oder dreimal. Einmal war hier eine Zusammenkunft mit John Klassen zusammen. Es war eine Art Bibelschule. Können Sie sich erinnern? Ja, unten im Kellerraum. Ich habe also einige Erinnerungen von Lage und möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, mich einmal persönlich zu bedanken bei der Gemeinde für die Unterstützung, die unserem Blatt und der Arbeit von Thomas Jettel in der Schweiz, einem Blatt, wofür ich verantwortlich bin, was den Inhalt betrifft. Aber er sammelt, ordnet es, schickt es hinaus. Und ich bin dankbar für die Unterstützung aus dieser Gemeinde, die in der Vergangenheit uns zuteil wurde. Da habe ich noch etwas zu sagen über den Büchertisch. Das tue ich eigentlich ungern, weil sie zum größten Teil aus unserem Munde bzw. unserer Feder stammen. Es geht nicht darum, dass wir eine zusätzliche Einkunft suchen, sondern durch die Jahre bin ich gebeten worden, einiges schriftlich festzuhalten. Und das ist veröffentlicht worden. Einige Schriften in der Reihe, die Hauptlehren der Heiligen Schrift, die Lehre von Gott. Zuvor kommt natürlich die Einführung. Dazu gehört etwas über das Wesen der Bibel, wie man die Bibel studiert und dann eine Einführung in die Hauptlehren. Und die erste Hauptlehre in der Heiligen Schrift ist natürlich die Lehre über Gott. Und da ist etwas ausgesagt über die Kenntnis Gottes, nicht seine Kenntnis, sondern unsere Kenntnis über Gott. Wieso glauben Menschen an Gott? Und warum ist das so wichtig, Gott zu kennen? Und wie kann man Gott kennenlernen? Solche Fragen. Das zweite Thema in diesem Buch ist das Wesen Gottes, sein Charakter. Für mich ist wichtig gewesen, dass Gottes Eigenschaften sich sammeln um zwei Pole. Nicht Nord und Süd dieses Mal, sondern Heiligkeit und Liebe. Sie scheinen sich manchmal zu widersprechen. In der Erziehung, in der Familie sind wir manchmal ratlos. Sollen wir eher heilig sein oder sollen wir eher liebevoll sein? Ja. Bei Gott sind diese Eigenschaften in absoluter Harmonie vorhanden. Seine Liebe ist immer heilig. Und seine Heiligkeit hat es immer mit der Liebe zu tun. Wir können viel von Gott lernen an dieser Stelle. Auch von der Größe Gottes ist die Rede, von der Zahl Gottes. Wie viel ist Gott? 1 und 3. Wieso? Solch einer Frage wird danach gegangen. Und dann zuletzt etwas über die Tätigkeit Gottes, beginnend mit der Schöpfung bis zum Heil und dass er uns trägt von Tag zu Tag. Das sind so Themen in diesem Band. Dann kommt noch ein Band, das war eigentlich geschichtlich der erste. als wir daran gingen, etwas auf Papier herauszubringen. Das ist die Lehre vom Heiligen Geist. Etwas kurz gefasst, aber das Wesentliche über dieses Thema. Es liegt dann auch eine Übersetzung der Briefe des Neuen Testamentes. Das sieht so aus. Eine Übersetzung, die ich besorgt habe. Und wer daran Interesse hat, darf sich das zulegen. Es sind einige Schriften von meiner Frau geschrieben, für Frauen. Manchmal kaufen auch die Männer diese, vielleicht für ihre Frauen, ich weiß nicht, vielleicht für sich selbst. Es ist gut, einmal etwas über die Frauen zu wissen, von ihrer Warte aus. Auf jeden Fall aus ihrem Dienst an Frauen über die Jahrzehnte hat sie da einiges festgehalten, auch aus unserem Leben, besonders aus unserem Eheleben. Vielleicht kann das eine Hilfe sein. Es ist eher zeugnishaft. Dann sind Kassetten, Lieder, die wir mal gesungen haben, und Predigkassetten und so weiter. Einige Bücher stammen nicht von uns. Meine Frau hat erlebt, dass viele Kinder gern sich umsahen am Büchertisch. Und dann dachte sie, man müsste auch etwas für Kinder haben. Und dann hat sie sich einiges da besorgt. Und da ist vielleicht noch ein Buch, ich weiß nicht genau, was alles drauf liegt, aber ein Bruder Zimmermann, Karl Zimmermann, ein einheimischer Bruder, der gern seelsorgerlich tätig ist. Er hat Psychologie studiert, hat sich dann aber gewandt von der weltlichen Psychologie und sich der biblischen Seelsorge zugewandt. Und ihm liegt es auf dem Herzen, uns zu helfen, einander mitzunehmen auf dem Weg in den Himmel. Wie kann man einander helfen oder einfach einander helfen? Aber er bat mich schon vor Jahren, Material von mir, das er kennengelernt hatte, zu benutzen, und ich gab ihm die Genehmigung. Deshalb liegt wohl das Buch auch auf dem Tisch. So, jetzt wollen wir uns dem angesagten Text zuwenden. Aus Philipper Kapitel 2. Seit einiger Zeit befasse ich mich gern mit diesem Brief, und da möchte ich etwas weitergeben heute Abend von dem, das mir wichtig geworden ist. Wer den Philipperbrief schon einige Male gelesen hat, wird wahrscheinlich denken oder sich überlegen, das ist einer der einfacheren Briefe im Neuen Testament. Er spricht viel von der Freude, sehr praktisch. Es sind auch einige Probleme da, die auch sehr praktisch behandelt werden. Es ist einer der Briefe, hat nur 4 Kapitel, kann in 20 Minuten gelesen werden. Aber ich habe bei dem Studium dieses Mal mehr als je erfahren, dass hier einige sehr harte Nüsse vorhanden sind. Und ich habe recht schwer zu knacken gehabt an ihnen. Es sind sonderbare Formulierungen, die sehr schwer ins Deutsche zu übertragen sind. Vieles liegt auf der Oberfläche, das ist klar. Und man kann sehr schnell sehr viel gewinnen aus diesem Brief. Aber man täusche sich nicht. Es liegen hier Schätze unter der Oberfläche und es lohnt sich, da zu graben. Man nehme also den Spaten des Heiligen Geistes und beginne, nach Schätzen zu suchen, die unter der Oberfläche liegen, die verborgen liegen, aber zu finden sind. Mir fiel auf, wie viel eigentlich in dem Text Kapitel 2 in den Versen 14 bis 18 liegt. Er beginnt ganz einfach mit etwas höchst Praktischem, das uns von morgens früh bis abends spät und in die Nacht begleiten darf und 7 Tage in der Woche. Wer von uns hat es nicht mit der Versuchung zum Murren zu tun? Ich weiß nicht, vielleicht ist das die verbreitetste Sünde der Kinder Gottes. Und Paulus sagt, tut alles ohne Murren. Alles. Seit Kapitel 1, Vers 27 ruft er auf, übrigens, Paulus betrachtet die Philipper ähnlich wie Petrus seine Leser betrachtet in seinen Briefen. Er betrachtet sie als solche, die in zwei Welten wohnen. Das bereitet uns immer wieder Schwierigkeiten. Wir sind in dieser Welt geboren, in diese Welt hinein, und wir leben hier, aber wir sind aus dem Himmel wiedergeboren worden. Und nun leben wir in zwei Welten und wir tun uns oft damit schwer. Wo liegen die Prioritäten jeweils? Was muss ich jetzt machen? Wann denke ich an die Ewigkeit, an den Himmel? Wann denke ich ans Einkaufen, an etwas Irdisches? Das bringt Fragen ins Leben hinein, dass wir nicht eindeutig in nur einer Welt leben, nicht Bürger nur eines Landes sind. Paulus betrachtet seine Leser im Philipperbrief ebenfalls so. Zweimal spricht er davon, dass sie Bürger eines Landes sind oder eines Gemeinwesens, das heißt einer politischen Gesellschaft, wie man sie in einem Staat hat. Und man ist dann Bürger in diesem Gemeinwesen, in diesem Staat. Nur das Gemeinwesen oder das Land oder der Staat, in dem man hier Bürger ist, das sagt Paulus klar in Kapitel 3, das ist der Himmel. Unser Bürgerrecht, unser Bürgertum liegt im Himmel. In Kapitel 1, Vers 27 gebraucht er ein Wort in der gebraucht er dieses Wort in der Tätigkeitsform. Als ob er sagen wollte, als Bürger des Himmels verhaltet euch nun entsprechend in dieser Welt. Ihr seid unterwegs, Petrus nennt seine Leser Pilgrime, Pilger, unterwegs zum Heimatland, sie sind im Ausland, ebenso die Philipper. Sie sind unterwegs von dieser Erde zu einem anderen Land, das ihre Heimat ist, ähnlich wie es im Hebräerbrief Kapitel 11 geschildert wird. Und nun sollen sie sich entsprechend verhalten. Und da hat er eine Anzahl von sehr praktischen Worten ab Kapitel 1, Vers 27. Unterwegs in diesen Aufforderungen zu entsprechendem Verhalten, das geht bis Kapitel 2, Vers 18. Unterwegs in Kapitel 2, ab Vers 5, hält er uns das Beispiel, das Vorbild unseres Herrn vor Augen. Geradezu in der Mitte, sodass unsere Augen gefesselt werden an ihn und wir an ihm, der den Himmel verließ, um hier auf der Erde eine Zeit lang zu leben, der uns da den Weg gezeigt hat, wie man sich verhält als Himmelsbürger in fremdem Lande, das oft feindlich eingestellt ist, uns gegenüber, uns Himmelsbürgern gegenüber. Das müssen wir alles in Betracht ziehen. Und am Ende dieses langen Textes, 1 Vers 27 bis 2 Vers 18, das ist ein Text, der hauptsächlich Aufforderungen an die Leser enthält. Und am Ende dieses Textes hat es 5 Verse, die gleichsam ein praktischer Höhepunkt sind. Tut alles ohne Murren und Bedenken oder Zweifeln oder in Frage stellen, hinterfragen. Das Wort hat eine kleine Panorama von Bedeutungen. Und dann kommt die Begründung und die weitere Ausführung. Zunächst zeigt uns Paulus, was diese Aufforderungen für die Philipper selbst bedeutet. Aber dann, auffallenderweise eigentlich, zeigt er, was das für ihn bedeutet. der ja der Vater der Christen in Philippi ist, was bedeutet es für einen Vater, wenn er sein Kind unterweist? Wenn er sagt, so und so sieht das Leben aus und so verhält man sich am besten und nun das Kind einführen will in die wichtigen Verhaltensweisen dieses Lebens, auch Befehle gibt, Gebote weitergibt, das gehört dazu. Man unterweist und man weist an. Übrigens ist das der Sinn des alttestamentlichen Gesetzes. Es ist nicht nur Gebot. Das Griechische übersetzt Torah, Torah ist das hebräische Wort für das, was wir Gesetz nennen. Und das Griechische im Neuen Testament gebraucht das Wort Gesetz, um diese Gebote, diese Sammlung zu bezeichnen. Entsprechend schreiben wir im Deutschen dann auch Gesetz. Ein Gesetz, das aus Satzungen, Geboten und so weiter besteht. Aber eigentlich ist das nicht eine ganz genaue Wiedergabe des hebräischen Wortes Torah. Die 10 Gebote sind nicht nur Gebot, sie sind Unterweisung. Interessant ist, dass sie voraussetzen, zunächst einmal, dass man etwas nicht tun wird. Du wirst nicht töten. Das haben wir immer noch im Deutschen, obwohl fast niemand das mir oder dessen bewusst ist. Wusstet ihr, dass das deutsche Wort sollst eigentlich Zukunft ist? Wir gebrauchen es im Sinne eines Gebotes, ja? Du sollst nicht dies und das tun. Es ist verboten, ja? Aber in altem Deutsch heißt das, du wirst nicht. Aber es ist schon ein Befehl. Nun ist auch das erste Buch Mose, nicht nur das zweite und das dritte, im vierten Buch und im fünften haben wir auch eine Anzahl Gesetze, aber dort haben wir wieder eine Menge Geschichte, wie im ersten Buch Mose. Nun nennt die Bibel auch alles Geschichtliche im Alten Testament, alle Unterweisung, alle Lehre, die in der Grammatik sagen wir im Indikativ, das heißt in Form eines Erzählsatzes. Ich bin jetzt am Erzählen, ich erzähle einiges. Ich erlasse euch keine Gebote, ich sage nicht, du sollst, ich erzähle. Das sind Indikativsätze. Und diese werden reichlich benutzt im Bereich dieses Bibelteiles, das Torah heißt. Im Deutschen sagen wir Gesetz. Wenn Gott also sein Wort gibt, dann fängt er nicht mit Gebot an. Bevor er verlangt, gibt er, er schenkt. Die 10 Gebote sogar fangen nicht mit dem ersten Gebot an. Sie fangen an mit einem Vorwort, mit einer kurzen Erzählung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und dann kommen erst. Gott erinnert Israel an das Heil, das er ihm verschafft hat. Gott hat uns beschenkt mit seinem Wort, mit Erzählungen über sich selbst, über den Himmel, über das, was er für uns getan hat. Und aufgrund davon erwartet er einiges von uns. So ist es mit der Liebe. Sie schenkt, sie beschenkt, aber sie erwartet auch. Jesus macht seine Liebe deutlich seinen Jüngern. Aber dann sagt er, bleibt in meiner Liebe. Wir sagen das nicht so, aber Jesus sagt es so. Und damit meint er, liebt ihr auch mich? Ein Gebot. Ich liebe euch. Ich bin bereit, mein Leben für euch hinzugeben. Reagiert auf diese Liebe. Lasst euch Liebe zu mir geben. Habt mich gern, seid gern bei mir, habt Freude an mir und so weiter, vertraut mir. Das sind die Gebote. Nur hat der Apostel Paulus Ähnliches getan. Er hat erzählt von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat, was Gott in seinem Leben tut, in Kapitel 1. Und dann sagt er, nun hätte ich einige Wünsche an euch. So und so einige Aufforderungen. Und am Schluss dieses Teiles, er wird noch einmal solche Forderungen geben in Kapitel 3. Aber jetzt sagt er zum Schluss dieser Aufforderungen, tut alles ohne Murren, ohne Bedenken. Was bedeutet das für die Philippa? Ich lese Vers 14 und 15. Tut alles ohne Murren und Bedenken, das ist Vers 14. Und in Vers 15 kommt die Begründung oder der Zweck. Warum sagt er das? Damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid, Gottes untadelige Kinder, mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht, in dem ihr offenbar seid wie Lichter in der Welt, darhaltend das Wort des Lebens. Tut alles ohne Murren. Wir bleiben hier ein wenig stehen. Was ist eigentlich Murren? Man sagt uns, das griechische Wort hört sich wie Knurren. Mit einem tiefen Ton hört man sogar bei diesem Wort, was Murren ist. Und in der Tat, viele Christen leisten es sich, dieses Murren. Es gibt Kinder Gottes, die haben noch offenbar nie richtig gelernt, dankbar zu sein. Es fällt ihnen schwer. Morgens früh, ob die Sonne scheint oder ob es dunkel ist, irgendwie muss ein unzufriedenes Wort fallen. Etwas kommt uns in die Quere, bei manchem ist es Gewohnheit, in manchem entsteht das erst, wenn etwas uns in die Quere kommt. Warum murren wir dann? Weil wir es für selbstverständlich nehmen, dass das Leben in den nächsten Metern, die wir zu gehen haben, zu verlaufen hat nach meinen Vorstellungen. Ich hatte gedacht, hier sollte der Weg liegen, ich würde jetzt dieses und das tun. Und da kommt etwas dazwischen, eine Ablenkung oder eine Barriere. Und ich kann nicht tun, was ich geplant hatte, was ich tun wollte. Und dann kann ich anfangen zu murren. Das zeigt mir, dass ich bei mir selbst im Mittelpunkt stehe und nicht mein Herr im Himmel. Und auch nicht die Interessen der anderen, für die das vielleicht besser ist, dass ich das nicht mache. Ich habe vielleicht gar nicht gefragt nach dem Wohl anderer, als ich diese Pläne machte. Das kommt bei mir oft so. Ich habe gewisse Vorstellungen, aber dann verläuft der Weg doch anders, als ich mir das vorstellte. Und das kann sehr schnell kommen. Und wenn man sich dann nicht daran gewöhnt hat, geistlich zu denken, das heißt immer an unseren Herrn zu denken, sodass das von selbst praktisch kommt, dass man gleich an den Herrn denkt und weiß, das ist jetzt vom Herrn. Jetzt scheint die Sonne, wir freuen uns über das Licht. Im nächsten Moment kann eine Wolke das Sonnenlicht verdecken, und dann ist es anders. Wir leben noch, oder wir sind noch zeitlich, was den Kalender betrifft, etwas früh im Jahr. Und sobald die Sonne verdeckt wird, kann es kühl werden. Die Temperaturen sind sehr abhängig von dem Licht. Wenn es erst später ist, im Sommer, dann kann auch die Sonne verdeckt werden, aber die Temperatur ist schon warm genug geworden, sodass wir nicht darunter leiden oder es ist nicht unangenehm. Manche Christen sind sehr abhängig von ihrem Fleisch. Die Temperatur muss gerade so sein, das Essen muss genau, die Speise muss gerade so schmecken. Ist die Suppe nicht warm genug? Nun, dann kann man anfangen zu murren. Man schickt sie zurück oder sagt etwas. Ist sie so salzig? Dann sagt man etwas. Ist sie zu kalt? Dann sagt man wieder etwas. Vor der Hochzeit sagt der junge Mann zum Mädchen, dein Haar ist so schön, ich könnte es geradezu fressen. Nach der Hochzeit, wehe, wenn nur eines in der Suppe ist. Mit einmal ist das ganz anders. Die Frage ist, bin ich zu der tiefen Überzeugung gekommen, ist es für mich Realität, ist es Tatsache für mich, dass ich zusammen mit Christus am Kreuz starb und dass Herbert Janssen nichts mehr zu melden hat, nichts. Herbert Janssen hat sämtliche Rechte verloren. Ich darf auf nichts bestehen. Und jetzt sage du das auch so mit deinem Namen. Denn wenn du Christ bist, dann bist du mit Jesus Christus gestorben. Und jeder von uns ist 24 Stunden pro Tag ein vollkommen Abhängiger von seinem Herrn. Wir sind leibeigene Knechte und haben kein Recht, unser Leben zu planen. Nichts. Nicht den Urlaub, nicht den Beruf, nicht den Ehepartner, nichts. Das heißt nicht, dass der Heilige Geist nicht in unserem Denken wohnt und dieses Denken lenkt. Aber im Vordergrund muss das Bewusstsein sein. Nicht ich bin im Regiment, sondern der Herr. Er führt auf zweierlei Art und Weise durch Führung. Das ist Führung, wobei ich mir bewusst bin, dies ist der Weg des Herrn. Oder Fügung. Das sind Wege, über die ich gar nicht verfüge. Sie kommen einfach in mein Leben hinein. Das kann ein Unfall sein, das kann ein Erdrutsch sein, das kann irgendetwas sein, eine Fügung der Umstände. Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 28, das ist ein Vers, den manche von uns auswendig gelernt haben. Frage, rechnen wir damit? Ist das praktisch? Alles dient denen zum Besten, die Gottliebende sind. Alles. Und wenn dieser Satz wahr ist, dann heißt das, dass Gott über sämtliche Umstände, über die kleinsten Details in meinem Leben verfügt. Alles. Auch die Sünde, mit der andere das Leben uns unbequem machen. Auch das. So dass es möglich ist für einen Christen, das zu tun, wozu Paulus mehrere Male in seinen Briefen aufruft. In sämtlichen Umständen, in sämtlichen Lagen des Lebens dankbar zu sein. Wir sind traurig über die Sünde. Natürlich. Wir sind traurig über die Ungerechtigkeit anderer, die uns gegenüber ungerecht sind. Das schmerzt, das ist klar. Für ihn ist es Schuld. Für mich ist es Führung Gottes. Was Nebukadnezar in Israel, im Lande Israel, machte, das war nicht alles recht und richtig. Aber für Israel war das Führung Gottes. Nebukadnezar, die Chaldäer, Babylonier, die wurden bestraft, dass sie übers Maß hinausgingen. Aber Gott gebraucht das Ungerecht und die Sünde dieser Welt, sogar den Satan, um seine Sache zum Ziel zu bringen. Wir kommen zurück. Wir haben keinen Grund, nie haben wir einen Grund, unzufrieden zu sein. Üben wir also die Dankbarkeit. Das kann man auf verschiedene Art und Weise tun. Wir könnten hier stundenlang darüber sprechen. Am Erntedankfest sprechen wir besonders über die Dankbarkeit. Manchmal machen wir Listen von Dingen, für die wir dankbar sein können. Lernen wir zu danken in allen Lagen. Und der Psalmist weiß zu sagen, das ist der Weg, auf dem Gott dann weiterhin helfen kann. Wenn wir für seine Vergangenheitshilfe danken können. Und am Herrn haben wir genug. Der christliche Psychologe Lawrence Crabb hat gesagt, wir brauchen nur zweierlei im Leben, Gott und was er gibt. Und das deckt alles ab. Wir brauchen Gott und wir brauchen das, was er gibt. Nichts mehr. Ein anderer, es dürfte Benjamin Newton gewesen sein, ein englischer Mann Gottes, sagt, alles, was Gott in unser Leben hineinbringt, war notwendig. Alles, was er uns vorenthält, war nicht notwendig. Sodass wir immer Grund haben, zufrieden zu sein, üben wir uns darin und lassen wir das Murren für die anderen, die nicht in den Himmel kommen. Aber wir, die wir unterwegs sind zu einer ewigen Herrlichkeit, wir haben allen Grund, uns unterwegs zu freuen, auch wenn der Weg holprig wird, schmal wird, eng wird, es Lasten zu tragen gibt und so weiter. Lernen wir nie zu murren. Tut alles, alles. Aufstehen, waschen, Frühstück essen, arbeiten, in die Schule gehen, Aufgaben erledigen. Alles, immer, nie aufhörend, ohne Murren und ohne Bedenken. Ohne zu hinterfragen, ja, warum muss ich das denn machen? Geschichte, sagt der Schüler. Wer lernt schon etwas davon? Man lernt schon. Aber man lernt nur eines offenbar von der Geschichte, sagt man. Und das ist, dass man nichts von der Geschichte lernt. Schade. Aber du als Schüler in der Schule tätest gut, Geschichte zu lernen. Du musst nämlich wissen, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir in drei Zeiten leben. Und wenn wir nicht in allen drei Zeiten leben, geht unser Leben schief. Du kannst nicht einfach im gegenwärtigen Moment leben. Das geht nicht. Du musst wissen, wie war der Weg, nicht nur in deinem Leben, sondern früher. Du musst wissen, woher die Geschichte kommt. Wo beginnt es? Nicht mit den Bergen, sondern mit dem Gott, der die Berge schuf und so weiter. Wir sind so beschaffen, so zusammengebastelt, dass wir im Zusammenhang denken und leben müssen. Unser Jetzt muss verzahnt sein mit dem, was war. Und wir müssen wissen, wohin es geht. Von allen Wesen, die Gott geschaffen hat, ist der Mensch wohl das Wesen, das am wenigsten spontan automatisch handelt. Die Tiere, die haben ein wenig Spielraum, sich selbstständig da oder einiges zu kalkulieren, aber normalerweise handeln sie spontan, intuitiv. Sie sind programmiert, die Pflanzen sind programmiert. Die Natur ist heute dieselbe, wie sie vor 2000, 3000 Jahren war. Deshalb kann man auch Lektionen nehmen von der Natur. Salomo sagt, geh zur Ameise. Die Ameise hat sich nie geändert. Bis heute kann man von der Ameise lernen. Du musst also wissen, dass die Geschichte Gottes, dass die Natur Gottes konstant ist. Nicht Entwicklung. Es ist eine gewisse Art von Entwicklung, aber nicht als solche. Wir müssen etwas wissen über diese Welt. Wir müssen wissen, wohin es geht. Und es ist gut, wenn wir etwas mehr wissen als nur die Geschichte in der Bibel. Die Bibel wurde uns gegeben mit der Voraussetzung, dass wir auch etwas mehr wüssten. Denn es sind so viele Lücken in der Bibel und sie ist hineingestellt in unser Leben. Sie ist nur ein Teil von dem, was Gott sonst noch tut, aber sie ist das wesentliche Teil. Und sie zeigt uns, wie es dann in die Zukunft geht und wohin es geht. Also, nicht hinterfragen, annehmen, was Gott in unser Leben hineinführt, nicht hinterfragen, kein Murren überhaupt aufkommen lassen. Lernen wir zu denken, wie Gott denkt. Lernen wir auch positiv zu denken. Das ist keine leere Psychologie nur. Das hat mit der Liebe zu tun. Wenn wir Gott lieben, dann werden wir Gutes über ihn denken. Denn Gott ist nur gut. Passen wir also auf mit dem kleinen Wörtchen warum. Paulus sagt, ohne Bedenken tut alles. Ohne Gott in Frage zu stellen. Hiob schoss übers Maß hinaus und es hat ihm leid getan. Und er empfand sich später wie ein Narr. Er hielt fest an seinem Gott, aber an einigen Punkten ging er zu weit. Und das wurde ihm deutlich. Lernen wir von Hiob. Er hat Schlimmes durchgemacht, schlimmer als je einer von uns vielleicht. Aber er hat gelernt, Gott ist nur gut. Gott kann man nichts ankreiden. Ihm ist auch nie etwas aus der Hand geglitten, sodass er etwas Verkehrtes plötzlich machen würde. Kein Unfall. Ihn überrascht nichts. Wir können mit vollem Vertrauen zu ihm gehen. Und wir können mit vollem Vertrauen an sein Wort herangehen. Was Gott sagt, dürfen wir nicht unwilligerweise hinterfragen, in Frage stellen. Es ist immer gut. Ich merke, wir als Christen ertappen uns manchmal dabei, Gottes Wort in Frage zu stellen. Und es muss uns bewusst werden, was wir da machen. Manchmal kommen jüngere oder auch ältere Leute zu mir und haben eine Bibelfrage. Und dann merke ich schon bald, da stimmt etwas nicht. Eine ganz einfache Frage, es scheint wie ein Widerspruch zu sein. Der Bruder, die Schwester will nicht Gottes Wort in Frage stellen, er ist positiv eingestellt zu Gott. Er merkt aber nicht, dass er hier eigentlich unzufrieden ist, mit der Formulierung in der Bibel. Ich versuche das dann klar zu machen. Vielleicht ist es alte Sprache, vielleicht liegt es an der Übersetzung. Wir müssen nicht vergessen, die Bibel ist schon einige tausend Jahre alt. Ich selbst arbeite viel an der Übersetzung der Schrift. Ich habe begonnen für meine eigenen Predigten oder für die Kinder, als sie noch kleiner waren, etwas zu übersetzen oder einfacher zu machen. Und dann lernt man, dass es oft sehr schwierig ist, diese alten Formulierungen aus fernen Ländern in unsere Sprache zu übertragen. Und ich sage zum Bruder vielleicht, weißt du, wir müssen lernen, die Formulierungen, die Bibel so zu nehmen, wie sie ist. Das ist schon richtig. In unseren Ohren kann es verkehrt klingen, aber wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Wort richtig ist. Und wir haben nicht zu fragen, ist es richtig, sondern wie Maria, wie ist es richtig? Sie zweifelte nicht daran, dass sie ein Kind kriegen sollte. Aber sie hätte gern gewusst, wie wird das sein? Bei Zacharias war das anderes. Der stellte die ganze Sache in Frage. Und dafür wurde er bestraft. Wollen wir lernen, auch Gottes Wort nicht in Frage zu stellen, sondern anzunehmen, wie es ist. Manchmal kann es schon besser übersetzt werden. Jede Übersetzung ist verbesserungsbedürftig, kann verbessert werden. Deshalb ist es gut, wenn wir neue Übersetzungen haben. Nur müssen die dann tatsächlich besser sein als die anderen, nicht schlechter. Damit ihr, sagt Paulus, untadelig seid. Und da wurde ich stutzig, als ich das las. Das hatte ich schon x-mal zuvor gelesen. Aber mit einmal fiel mir dabei etwas auf. Merkt ihr, was da geschieht, wenn Paulus sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr frei von Tadel seid. Damit es keine Möglichkeit gibt, bei euch Schuld zu finden. Als ob die zwei Sünden, Murren und Bedenken, das ganze Leben abdenken würde. Denn ohne Tadel zu sein, würde ich denken, zunächst einmal, schließt doch auch andere Sünden ein, die man begehen könnte. Da geht es mir wie Wilhelm Busch. Der liest einen Text. Und da sagt er, er betet, während er liest. Spontan sagt er zu seinem Herrn, das kann nicht sein. So wie das da steht, das kann nicht so sein. Aber Herr Jesus, das hast du gesagt, und dann wird es wohl stimmen. Ist das nicht schön? Ja. Wie ist es wahr? Und so muss ich auch jetzt fragen. Wie ist das wahr? Ist Murren denn so schwerwiegend? Ist Zweifel in Frage stellen denn so schwerwiegend, dass jede andere Sünde mit diesem verwandt ist? So dass, wenn ich an diesen zwei Stellen den Sieg hätte, ich tatsächlich ohne Tadel wäre. Das ist, was der Apostel Paulus sagt. Diese zwei Dinge nicht tun, warum nicht? Damit ihr überhaupt untadelig seid. Nicht zu blamieren seid. Ich denke, da beginnen wir einzusehen, was hinter diesem Verbot steht. Das ist mehr als nur, bitte nicht zu schnell unzufrieden sein. Diese zwei Sünden sind Ursünden, sind Schlüsselsünden, an denen eine ganze Menge an böser Frucht hängt. Und räumen wir diese aus und bekommen wir dort Sieg, dann ist der Weg gebahnt. Aber ist es auch nicht schön, dass es so einfach ist? Arbeiten wir also an diesen zwei Dingen. Lernen wir, diese zwei, dankbar zu sein und zu vertrauen. Und dann ist der Weg gebahnt, Sieg zu haben in jeder Richtung. Damit ihr untadelig seid und die Folge davon wiederum, lesen wir weiter. Damit ihr ohne Tadel seid, ohne unlautere Beimischung. Das finde ich ein bisschen schwer. Wir haben heute viel Vermischung. Und ich finde es erstaunlich, wie Finsternis und Licht so nahe beieinander liegen, sehr oft. Ich habe es oft in den Jahrzehnten meines Dienstes erlebt, dass Christen, bei denen die Sünde gleichsam auf der Oberfläche lag, sie stießen an und dennoch an anderen Stellen wirklich den Herrn liebten und im Segen waren. Zum Segen waren. Das muss ich also hinnehmen. Ich bin kein Richter. Natürlich darf ich nicht dann gleichzeitig sagen, dass ich dann mit allen solchen auch auf die Dauer mit ihnen zusammenarbeiten kann. Nein, die Heilige Schrift lehrt uns, irgendwo den Strich zu ziehen. Gott wird schon fertig werden mit ihnen. Aber von mir verlangt er zunächst, das zu tun, dass ich mich von ihnen trenne. Es waren wohl die Arianer. Sie glaubten nicht an die Dreieinigkeit, sie glaubten nicht an die Gottheit Jesu Christi. Aber sie glaubten an Jesus Christus, sie glaubten an das Heil. Und diese gehörten zu den ersten Boten, die unseren deutschen Vorvätern das Evangelium brachten. Das kann Gott tun. Es haben sich Leute bekehrt durch die Jehovas Zeugen, weil man ihnen die Bibel brachte. Aber als sie im Glauben vorangingen, merkten sie, wer diese Leute waren und haben sich dann von ihnen distanziert. Gott hat sehr merkwürdige Weise für uns manchmal zu arbeiten. Er wird schon fertig werden mit allem diesem. Es gibt sehr viel Vermischung. Gott will, dass wir ohne Beimischung sind, dass wir lauter sind, dass wir durchsichtig sind. Das ist nicht nur auf dem Gebiet der Lehre so, das heißt, es soll nicht nur auf diesem Gebiet sein, sondern es soll auch auf dem ethischen Gebiet sein, auf dem Gebiet des Handelns. Also in dem, was ich tue und in dem, was ich sage, soll Wahrhaftigkeit und Wahrheit sein. Ich soll durchschaubar sein. Es soll alles in mir lauter sein, was meinen Charakter betrifft. Und was aus meinem Munde kommt, sollte lauter Wahrheit sein, ohne Beimischung. Das wünscht Gott durch den Apostel Paulus. Lesen wir weiter. Gottes Kinder mitten in einem krummen und verkehrten Geschlecht. Unser Leben ist gerade geworden. Gott hat uns auf rechte Straße gebracht. Er führt uns auf rechter Straße, seines Namens wegen. Die Bibel spricht im Alten Testament gern von den Aufrechten. Das sind die Ehrlichen, die Gerechten, auf die man sich verlassen kann. Die Welt um uns her ist verkrümmt, verbogen. Am Anfang schuf Gott den Menschen mit drei Grundtrieben, mit drei Grundverlangen. Zu haben, zu genießen, zu sein. Diese Triebe waren gesund. Gott gab sie dem Menschen, damit er am Leben bleibe. Wenn wir keinen Hunger haben, werden wir wohl nicht so schnell zum Brot greifen. Was treibt uns? Das treibt uns zur Arbeit, damit wir Brot haben. Die Tatsache, dass wir das Brot auch genießen können, treibt uns. Wir hätten gern, jeder von uns, seine eigene Frau. Der weise Mann Salomo sagt, wer eine Frau wünscht, der erbitte sie vom Herrn. Paulus sagt, habt ihr nicht Häuser, Wohnungen, wo ihr essen und trinken könnt? Zu haben ist ein göttliches Verlangen, das er in uns hineingelegt hat. Und das ist gut so. Und jeder von uns will sein, er will da sein und er will etwas bedeuten. Das ist ganz gesund. Die Bibel spricht das an, das kommt von Gott. Aber jetzt ist etwas geschehen. Bereits im Garten Eden sind diese Triebe verkrümmt, krumm geworden. Sie waren ausgerichtet auf Gott. Der Mensch war so gebaut mit diesen Trieben, dass Gott allein diese Triebe erfüllen sollte. Wenn der Mensch etwas haben wollte, sollte er zu Gott gehen. Aus seiner Hand sollte er bekommen, was er brauchte. All sein Genuss, seine Freude sollte von Gott kommen. Sein Sein, sein Bedürfnis da zu sein, sein Leben, der Genuss seines Lebens, die Bedeutung seines Lebens, das sollte alles von Gott kommen. Gott macht uns groß, lernt der Psalmist zu sagen. Aber als der Mensch Gott verließ, blieben die Verlangen. Aber sie suchten jetzt andere Quellen. Der Prophet Jeremia spricht davon. Die Orte, wo sie die Quelle suchten, die waren leer oder bitter. Der Mensch sucht seine Befriedigung nun für Haben, Genuss und Sein an anderen Stellen. Und die Verlangen, diese Triebe, sind nun krumm. Und der Mensch ist nicht mehr gerade, er ist krumm geworden. Das Leben ist verbogen, schief geworden. Wir leben inmitten von Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind, die krumm sind. Bei denen ist alles nun unnormal gleichsam. Und nun sagt Gott durch Paulus, schaut einmal, ihr seid mit Gott versöhnt worden. Ihr seid neu ausgerichtet auf Gott. Alle eure Triebe, alle eure Verlangen sind Gott ausgerichtet. Lasst euch gerade machen. Geht auf einer geraden Straße, Hebräer Kapitel 12. Lernt jetzt, aus ihm zu leben und für ihn zu leben. Und seid auf diese Art und Weise ein Licht in einer dunklen Nacht. Denn die Welt liegt in der Nacht. Und wir sollen wie Himmelslichter, Mond und Stern und so weiter, wir sollen in dieser dunklen Welt leuchten. Oder mit einem anderen Bild, das der Apostel Paulus auch gebraucht, darhaltend die Fackel des Wortes Gottes. Das Wort Gottes ist ein Licht, nicht nur auf unserem Wege, sondern für andere. Und wir gehen durch die Gegend in unserem Leben, von einem Tag zum anderen, von einem Ort zum anderen, und halten da die Fackel des Wortes Gottes in einer dunklen Welt. Damit das aber geschehen kann, sagt Paulus, sollten wir dankbar sein und dem Herrn vertrauen in allen Dingen. Wenn das nicht geschieht, dann werden wir kein Licht sein. Und dann wird auch unser Leben verbogen sein. Und so manche schiefen Ecken, so manches Schiefe aufweisen. Der Herr schenke es uns, dass wir zurechtgebogen werden vom Heiligen Geist durch sein Wort. Darhalten das Wort des Lebens, und jetzt sagt er etwas über sich selbst. Was bedeutet es für ihn selbst, wenn er dieses von den Philippern erwartet? Dass er sie so anspricht, dass er ihnen dieses vorlegt, bedeutet etwas für ihn. Für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi. Die Philipper hingen an Paulus. Sie schätzten ihn, sie liebten ihn. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm, sie förderten seine Sache. Sie waren Teilhaber seiner Gnade, Kapitel 1. Paulus schätzt das, dass sie ihn schätzen, wie einen Vater. Und so kann er auf dieser Brücke des Vertrauens sie motivieren, ihnen Mut machen. Schaut einmal, tut das, was ich euch jetzt bitte, nicht nur des Herrn wegen, tut es auch meinetwegen. Ich bin hier im Gefängnis, des Evangeliums wegen. Der Herr hat mich hierher gebracht, um seine Botschaft zu bezeugen. Und jetzt hätte ich so gern, dass ihr dort in Philippi auch ein Licht seid, damit ich am Tage, wenn ich vor dem Herrn erscheine, mich freuen darf, wenn wir alle zusammen sind, und ich darf mich freuen über euch, dass ihr auch angekommen seid, und nicht gestolpert noch versagt habe und so weiter, wie es sein Begehren ist in Kapitel 1, etwa Vers 10 und 11. Darhalten das Wort für mich ein Anlass des Rühmens im Blick auf den Tag Christi. Und weiter liest er, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. So spricht ein Seelsorger. Er möchte nicht umsonst gepredigt haben, nicht umsonst gebetet haben, nicht umsonst gesprochen haben mit den Einzelnen, nicht umsonst aufgerufen haben, ermahnt haben und so weiter. Er möchte, dass das Frucht getragen hätte. Das ist unser Begehren. Und nun sollte jeder von uns ein Seelsorger sein, so schreibt es der Hebräerschreiber. Jeder schaue auf den anderen wie ein Gemeindehirte. Gemeindehirten heißen Älteste, Aufseher in der Heiligen Schrift. Aber das sollten auch wir sein füreinander. Kein fragt, bin ich denn der Hirte, der Hüter meines Bruders, dass du nach ihm fragst, dass du mich nach ihm fragst? Die Antwort lag auf der Hand, jawohl, du bist deines Bruders Hüter. Und wenn wir das sind, dann wünschen wir doch, dass unser Dienst am Nächsten nicht ganz umsonst ist. Allerdings nicht immer lässt uns Gott sehen, was er tut durch das, was wir an Zeugnis weitergeben, an Hirtendienst. Aber zu seiner Zeit werden wir in der Ewigkeit die Frucht sehen. Im Blick auf den Tag Christi, damit ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und zum Schluss dieses auffallende Wort, sollte ich jedoch auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden über Opfer und Dienstleistung für euren Glauben, bin ich froh und freue mich mit euch allen. Paulus ist gelaufen. Wie ein Bote ist er von einem Ort gleichsam zum anderen gelaufen mit der Botschaft Jesu Christi. Er kommt von Kleinasien nach Philippi in Europa mit der Botschaft, hält sich dort eine Zeit lang auf, läuft weiter nach Thessalonik, läuft weiter nach Beröa, nach Athen, nach Korinth. Von einem Ort zum anderen eilt er mit der Botschaft Gottes. Er hat viel drangegeben für den Herrn Jesus. Er hat sich wirklich eingesetzt, damit die Philipper das Evangelium hören konnten. Und er sagt, jetzt bin ich in Rom. Ich bin ein Gefangener. Und sollte ich auch sterben müssen, weil ich anderen das Evangelium gebracht habe, damit sie zum Glauben kommen konnten. Ich habe ihnen das Wort Gottes gegeben wie ein Hirte, damit sie im Glaubensleben wachsen und zunehmen konnten. Das war eine Dienstleistung, die ich an ihnen getan habe. Und nun kann es sein, dass über diesem aufopfernden Dienst der Herr noch das Letzte verlangt, dass mein Blut ausgegossen wird wie ein Trankopfer über, als eine alttestamentliche Redeweise, über dieses Opfer noch das Letzte gegeben wird. Wenn das mein Los sein soll, wenn es mein Leben kosten soll für euch, wie unser Herr sein Leben für uns gab, dann will ich mich freuen. Kein Murren, kein Zweifeln, volles Vertrauen in seinen Herrn, dass er das Richtige tut. Er ist nicht ein Gefangener Roms, er ist ein Gefangener seines Herrn Jesus Christus. Gott schenke uns diese Bereitschaft, bis zum letzten Tropfen unserer Energien uns einzusetzen für andere im Dienst für Jesus Christus. Wollen wir noch zusammen beten? Ist jemand da, der sich äußern möchte im Gebet? Entweder mit Dank oder Bitte. Wir können eine kurze Zeit dazu nehmen. Stehen wir auf dazu.